Hallo Markus.
Hallo Sven.
Ja, schön, dass mal wieder geklappt hat.
Ja.
Lag ja doch ein bisschen Zeit zwischen jetzt und der letzten Aufnahme.
Das stimmt.
Warum eigentlich?
Ja, das gibt unzählige plausible Ausreden, die ich jetzt anbringen könnte, aber seien wir doch ganz ehrlich, ich habe ein bisschen viel Arbeit und tatsächlich die Nachbearbeitung unserer Aufnahmen leicht unterschätzt. Also es ist doch mehr Arbeit, als ich dachte. Deine ganzen Schnaufereien rauszuschneiden. Nein, es ist einfach wirklich viel Arbeit. Man sitzt wirklich mehrere Stunden an dem Ding. Ich höre mir dann irgendwie Passagen 2000 Mal an. Dann halt noch das Video dazu und zwischendurch halt, gerade bei mir ist jetzt ein bisschen viel Arbeit, da kommst du einfach nicht dazu. Du kannst nicht mal eben 10 Minuten oder eine halbe Stunde das Programm anschalten, da kommst halt nicht weit.
Aber das können wir optimieren. Ich schnaufe einfach nicht mehr.
Das wäre total super, ja.
Ja. Na gut, ich will auch nicht die ganze Schuld dir geben, tatsächlich. Hatte ich auch relativ viel um die Ohren gehabt, jobmäßig. Größte Sozialrechtsreform, da bin ich auch ein Stück weit mit eingebunden. Und dann muss man fairerweise sagen, der Sommer ist auch da und da sitzt man auch gern mal auf dem Balkon und trinkt einen Radler.
Das stimmt allerdings, ja. Ja, was ja auch sein muss, ja.
Ja, genau. Kleine Sportverletzung hatte ich zwischendurch auch gehabt.
Was denn?
Ich habe mir den Fuß gebrochen. Also erst einen Bänderriss zugezogen und dann schief gelaufen und dann hat es den Fuß entschärft. Und da habe ich auch mal wieder gesehen, das Gesundheitswesen wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für unsere Podcasts.
Okay,
Das ist
also gibt es
wirklich
Bürgerinitiativen, die sich mit Gesundheitswesen und gebrochenen Füßen,
eine.
Orthopädie,
Muss es geben.
muss es geben.
Ja.
Würden wir gerne besuchen. Also völlig uneigennützig natürlich,
Natürlich,
aber
ja.
würden wir gerne zu euch kommen.
Ja. Letzte Folge liegt jetzt schon ein Stück weit zurück,
Liegt ein bisschen zurück, ja.
aber hat tatsächlich nachhaltig bei mir für Gedanken gesorgt.
Guckst du auch auf Gullideckel permanent?
Immer zu und ich werde sogar schon von Freunden und Bekannten darauf angesprochen, wenn ich die Straße langlaufe, ob ich jetzt wieder nach einem Gullideckel geguckt habe. Und ich mache das und es ist wirklich auffällig. Und egal wo ich bin, ich war in Wien, in Bratislava, in Kopenhagen, überall sehe ich Gullideckel von Meyer-Guss. Das ist Wahnsinn.
Krass, geht mir ähnlich, kommt zwar nicht ganz so weit rum wie du, aber ich gucke auch auf sämtliche Gullideckel. Nicht alle sind von Meier Guss, aber schon echt viele, ne? Dafür, dass das Raden so ein überschaubares Dörfchen ist, ne?
Ja.
Und da.
Und wo ich auch immer an die Aufnahme denke, an die letzte Folge denken muss, ist, wenn die Waschmaschine bei mir schleudert. Weil Marion und Dani haben ja schön erzählt, dass es eben, wenn diese Rüttelanlage angeht, dass es ist, als wenn eine Waschmaschine schleudert. Und das nervt mich dann schon, wenn es halt bei mir alle 2 Tage mal für 10 Minuten rüttelt. Die Vorstellung, dass es halt mitten in der Nacht anfängt und über Stunden geht, das ist schon Wahnsinn.
Das stimmt, das glaube ich auch, ja.
Macht man sich dann erstmal bewusst.
Ja.
Was ich auch ganz spannend fand nach der letzten Folge war, dass wir so einen Einblick bekommen haben. Also für dich vielleicht nicht so neu, aber für mich schon so einen Einblick in dieses Westdeutschland der 70er Jahre. Da gibt es halt eine Stadt und da gibt es halt einen großen Investor und der setzt diese Sachen um, die er sich so vorgestellt hat und der baut dort das Werk hin. Und die ganze Stadt lebt letztlich davon, dass er dort dieses Werk hat und kann dann eben auch schalten und walten, wie er möchte. Das fand ich bemerkenswert, weil ich
Ja,
das, diese
aber.
Erfahrung tatsächlich noch nie vorher so gemacht hatte.
Okay. Aber war das jetzt so anders im Osten? Da war es vielleicht kein Einzelunternehmer oder Familienunternehmen, aber wenn da eine Fabrik hin sollte, kam da doch die Fabrik hin, oder nicht?
Das stimmt. Aber es gab eben nicht diesen einen Mäzen, dem so das ganze, die ganze Stadt halt gefolgt ist und so widerspruchslos auch. Da war es dann eben eher ein Apparat oder eine Partei oder was auch immer, aber so dieser eine Patriarch, der das Leben in der Stadt bestimmt.
Naja, da sehe
Und
ich jetzt
das
keinen
drei.
großen Unterschied, ehrlich gesagt. Ob
Ja.
das jetzt ein Patriarch ist oder ein VEB oder was weiß ich.
Vielleicht war das auch die erschreckende Erkenntnis, dass es halt einfach bei euch gar nicht anders war als bei uns.
Ja, das kann auch gut sein.
Ja.
Ja. Ja, erinnert ihr euch noch, also erinnerst du dich noch an die Rückfahrt, Quatsch, an die Hinreise mit der Deutschen Bahn, die war eine Katastrophe.
Katastrophe.
Wer es gerne nachhören in Folge 3, berichte ich in epischer Länge, meine ich jedenfalls heute im Rückblick, wie die Fahrt war. Sie war schrecklich und hat
Das
2 Tage gedauert.
Lustige war, dass wir beide unterschiedlich angereist sind und beide
Stimmt.
Anreisen waren eine Katastrophe.
Ja. Es ist also kein Einzelschicksal.
Ja.
Ja. Im Westen gestrandet. Ja, haben wir uns zurückgeholt. Haben wir die Bahn, wir haben es uns einfach gegönnt und haben es uns
Gut gehen lassen.
zurückerstattet.
Genau.
Genau. Sag, was haben wir gemacht?
Ja, tatsächlich war es ja gar nicht so geplant, aber wir dachten uns, nach der Hinreise brauchen wir Platzkarten für die Rückreise,
Auf
dass wir
jeden
nicht
Fall.
wieder
Ja.
irgendwo stranden, rumstehen müssen, und haben dann Platzkarten gekauft. Haben jetzt nicht genau darauf geachtet, in welchem Wagen, sondern waren einfach froh, dass es Platzkarten gab, und haben Platzkarten in der ersten Klasse reserviert. Wobei wir nur Tickets für die zweite Klasse hatten. Pro-Tipp an alle Bahnreisenden: Man muss sich einfach ganz frech dort reinsetzen und so tun, als wäre es eine absolute Selbstverständlichkeit, dass man dort in der ersten Klasse sitzt. Und dann funktioniert es auch. Das wird nicht hinterfragt. Zumindest in unserem Fall nicht.
Das stimmt, das stimmt. Aber ich habe letztens gelesen, es ist leider nicht erlaubt, auch wenn Züge voll sind beispielsweise. Man denkt ja immer so, in der ersten Klasse ist da, ich meine, der ganze Zug ist rappelvoll, überall stehen Leute, sitzen auf den Gängen und was weiß ich nicht alles. Und man denkt irgendwie ganz selbstverständlich, ja komm, dann gehe ich halt in erste Klasse. Ist nicht erlaubt, gilt als Schwarzfahren.
Und das ist wiederum unser Glück, dass die letzte Aufnahme so lange her ist. Das ist bis jetzt verjährt.
Ach, du meinst, wenn hier der Oha, Oha, Herr und Frau Deutsche Bahn, es tut uns leid, das war keine Absicht.
Aber wir sind jetzt quitt.
Genau, wir sind jetzt. Nein, also du hast mit Recht gesagt, die letzte Auflage ist lange her und ich bin schon seitdem wieder viel Bahn gefahren und quitt würde ich nicht sagen.
Stimmt, quitt ist ein großes
Ich
Wort,
kann auch
ne?
mehrmals in der ersten Klasse fahren, würde ich sagen.
Wir nähern uns an.
Ja.
Aber es ist schon schön, in der ersten Klasse zu fahren. Das
Das
muss man
kann man,
auch,
da kann man gut
das
reisen,
muss
ja,
man
das
sagen,
stimmt, das
ja.
stimmt, das stimmt, das stimmt. Würde ich eigentlich immer machen, wenn es nicht so unverschämt teuer wäre, so unverhältnismäßig teuer eigentlich. Ja. Weil die Klimaanlage kriegen sie nicht in den Griff, das Internet funktioniert nicht. Wäre ja an sich eine coole Sache. Aber jetzt sind wir schon bei Bahn. Wollten wir nicht mal die Bahn machen, irgendein BI mit Bahn?
Da sind
Das
wir
wäre total
dran,
super,
da
ne?
wird bestimmt demnächst nochmal eine Aufnahme anstehen. Gibt da so ein
Da müssen wir,
Großprojekt
da
in
müssen wir uns aber, oh Gott, da
Süddeutschland.
muss ich mich aber beruhigen. Na gut.
Ich kann dir sagen, Fliegen ist auch nicht einfacher, auch lustige Geschichte. Wir wollten wohin fliegen, hatten Hin- und Rückflug, haben aus welchem Grund auch immer den Hinflug nicht angetreten. Dann waren wir in Brüssel und dann gab es eine Mail: Sie sind nicht hingereist, also streichen wir auch den Rückflug für Sie. Und dann steht man erstmal da. Und da war wiederum, waren wir sehr froh, dass wir die Deutsche Bahn hatten und dann von Brüssel mit der Deutschen Bahn
Die haben euch
zurückfahren.
gerettet. Okay.
Und tatsächlich ist es eine gute Alternative zum Fliegen, weil es auch nicht viel lange gedauert hat. Einmal umsteigen in Köln. Ja, das passt schon. Und auch da ist die Bahn zuverlässig gefahren. Das war sehr bequem.
Ja, wenn es läuft, ist die Bahn wirklich, dann ist es wirklich toll. Also muss ich sagen, wenn man Platz hat, wenn man irgendwie nicht zu große Verspätungen hat, dann ist es einfach schön, mit der Bahn zu reisen. Punkt. Muss einfach besser werden. Muss einfach angenehmeres Reisen werden, ja. Aber wir schweifen ab. Es gab noch eine Frage bei der letzten Show. Du
Ja,
erinnerst dich noch, was wir uns überlegt haben?
genau, ob es ein Riechometer gibt.
Das Riechometer,
Ja.
genau. Und du hast die Antwort darauf.
Ja, da haben sich relativ viele so Leute darauf gemeldet und Hinweise gegeben. Und das ist ganz spannend. Also erstmal die Frage, in welcher Maßeinheit misst man denn überhaupt Geruch? Weißt du es?
Du hast es mir vorhin gesagt, aber vorher wusste ich es nicht.
Ja.
Es ist ein Olf.
Ein Olf,
Ein
genau.
Olf.
Und ein Olf ist die Geruchsbelästigung, die von einem Normmenschen ausgeht, nämlich ein Normmensch. Und das ist auch eine spannende Sache. Da muss man auch mal fragen, ob man diesen Wert vielleicht irgendwann mal korrigiert. Aber der normale Normmensch ist so groß, dass seine Hautoberfläche 1,8 Quadratmeter hat. Kann ich jetzt nicht
Okay.
ausrechnen, könnte mir aber vorstellen, dass ich aktuell ein bisschen über 1,8
Ich
Quadratmeter
glaub's
bin.
auch. Ja. Wie will man das denn ausmessen?
Da gibt es
Also 3D-Scanner, pff, easy.
genau.
KI, pff, wo sind wir denn
Einfach
heute? Ja
fragen:
klar, ganz einfach. Okay.
Alexa, wie groß ist meine Hautoberfläche?
Ja.
Ja. Und dieser
Gut, dass
Norm.
wir jetzt keinen Alexa haben und er nichts verraten wird.
Und dieser Norm-Mensch, der badet 0,7 Mal am Tag.
Okay, er badet.
Er badet. Ich weiß nicht, aus welcher Zeit diese Definition kommt, wo man noch gebadet hat,
Das
aber
klingt ein bisschen älter. Ist
das
es denn
Ding.
auch immer das? Wird denn
Das
das Wasser
muss
auch
ein
gewechselt zwischen
Normbad
den
sein.
Normmenschen?
Das wird alle in 0,7 Tage gewechselt, ja. Ja,
Das ist ja
genau.
beeindruckend.
Ja. Und natürlich auch da, auch wenn man jetzt regelmäßig badet, würde es ja einen Unterschied machen, ob man jetzt körperlich anstrengende Tätigkeiten vollführt, oder nicht. Und auch das ist genormt, nämlich eine Person, die sitzender Tätigkeit nachgeht, 0,7 Mal am Tag badet und eine Hautoberfläche von 1,8 Quadratmetern hat. Und die Geruchsbelästigung ist ein Olf. Und die ganzen Messgeräte, die es gibt, die werden letztlich darauf geeicht, auf dieses ein Olf. Und diesen ein Olf kann man eben nicht tatsächlich messen, sondern da gibt es zertifizierte Riechnasen, die dann eben sagen, das ist ein Olf und darauf die Messgeräte abstimmen. Und die Messgeräte können dann eben nur messen, ob sich die Geruchsbelästigung verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Aber sie müssen immer einmal eingeeicht werden von einer zertifizierten Person. Was ich halt auch ganz
Das ist
spannend
ja
finde,
abgefahren.
weil es müssen ja dann immer zwei Leute sein. Also
Ja,
der das riecht und dieser
der
Normmensch, den er
riecht
mitnimmt.
Normmensch, ja. Und
Und
die
halt,
Eichnase, ja.
ja. Und natürlich auch schwierig dann für den Normmensch, weil so ein Mensch verändert sich ja auch mal. Und ist es
Ja,
dann
da
auch.
bist du halt kein Normmensch mehr. Muss dich halt ein bisschen zusammenreißen.
Und die Frage ja auch, ist es eine sitzende Tätigkeit, Normmensch zu sein? Also beißt sich da die Katze nicht in den Schwanz? Weil es ist ja wahrscheinlich eher eine reisende Tätigkeit. Oder
Nee, da
eine.
musst du halt einen Sitzplatz buchen.
Aber Achtung, nicht
Genau,
erste Klasse.
nicht erste Klasse, ja. Ja, da würde ich ja gerne mal im Eichamt nachfragen und mal fragen, ob wir mal den Normmenschen sehen könnten. Und die Eichnase. Krass.
Aber fand ich wirklich spannend, dass es
Ja.
da technisch keine Möglichkeiten gibt. Ich meine, wir fliegen irgendwie demnächst zum Mars und wenn es nach Elon Musk geht, besiedeln wir den auch. Aber ein Messgerät, was Geruch messen kann, ohne voll geeicht zu werden, gibt's nicht. Krass.
Hätte ich in Raden fast wetten können, dass es das gibt.
Ich auch.
Also gut, dass wir das nicht gemacht haben. Das kann. Also ja, wie du sagst, so, wir wollen zum Mars fliegen und wir können Gerüche nicht. Andererseits ist Geruch natürlich auch sehr subjektiv, ne? Wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, 12 Stunden auf der Mülldeponie arbeitest, riechst du das, glaube ich, auch nicht mehr.
Das kann sein, ja. Dass das genau das Problem ist. Dass man sich halt an Geruch gewöhnt auch.
Ja. Ja, krass.
Was haben wir denn als nächstes vor?
Was wir als nächstes vorhaben, du, da habe ich dir was mitgebracht. Heute mal eine kleine Aufgabe für dich zum Raten, einen Hinweis.
Okay. Ich höre das Zaubergeräusch, klappernde Flaschen.
Klappernde Flaschen, ja. Möchtest du jetzt schon einen Tipp abgeben?
Es geht in eine Brauerei.
Nein.
Schade.
Es tut mir sehr leid.
Wir können ja unabhängig davon mal in eine Brauerei fahren.
Aber du hast recht, es sind Flaschen.
Okay. Da
Du musst für
steht.
die Hörer mal kurz beschreiben, was wir hier
Ja.
sehen, denn wir
Ja.
sehen, die Leute im YouTube können gucken, es sind Flaschen.
Ja, auch hier, falls wir mit der Kamera schneiden.
Ja.
Es sind Flaschen, Bierflaschen. Viehstacher Wilder Wald heißt das Bier. Mit Viehstach kann ich nicht so viel anfangen. Von daher ist es schwer zu raten. Oder ist Wilder Wald der Hinweis?
Also Viehstach ist es nicht, denn
Okay.
auch ich weiß nicht, wo Viehstach ist. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Frankenbier ist, was ich allerdings in Berlin gekauft habe. Hättest du auch mitbringen können, weil du ja ständig dort bist. Ja,
Das stimmt.
94734 Viehstach.
Ja, das ist
Wenn
Franken.
die Gesellschaftsbrauerei Viehstach, für die wir jetzt schon dreimal Werbung gemacht haben,
Ach,
uns hört.
daher kommt das GB her.
Ja.
Gesellschaftsbrauerei.
Ja. Könnten
Oder.
wir, würden wir, so eine Brauereibesicherung sind wir dabei. Wir würden euch auch interviewen, aber wir schweifen schon wieder ab. Wir fahren nicht in eine Brauerei, sondern du hast recht, es ist.
Wollen wir erstmal kosten?
Ja, Mama. Genau, vielleicht fällt es dir dann ja leichter. Prost. Prost euch.
Ja, das ist ein fränkisches Vollbier. Das ist genau meins.
Absolut, ja.
Passt.
Das habe ich mir schon gedacht. Genau. Und eine Ahnung?
Ja,
Möchtest du
wilder,
raten? Rat
ja,
mal.
wilder Wald, da vermute ich einfach mal, es geht Richtung Osten.
Wieso nach Osten?
Na, weil Wild und Wald, die Bevölkerungszahlen im Osten sinken ja seit 30 Jahren rapide. Und dann denke ich mir,
Und
es wird
deshalb haben
irgendwo
wir.
um so richtig Naturwald gehen. Könnt ihr mir vorstellen, es geht Richtung Osten. Und?
Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwas mit Westen und Osten sage, aber lassen wir das sein. Ja, es geht in einen Wald. Und es
Okay.
geht auch in
Und
einen
okay.
Ostwald. Wir haben nämlich
Dann,
eine Mail
ne?
bekommen, wieder mal, von Martin und Bijan. Ich lese sie mal vor,
Und
ja.
das sind diese Native Americans, die sich da um Dresden zu Ostzeiten gefunden haben.
Ja, das ist der Klarname von eurem Ostoberindianer, darf man
Gogomitic.
ja, genau den meine ich. Den der darf man auch noch Indianer nennen, tut mir leid. Lebt er eigentlich noch? Nee, ne?
Stimmt.
Muss ich mal ganz kurz, würde ich mal ganz kurz.
Obwohl,
Ich glaube schon. Also ich weiß es nicht. Ich
na
habe den
doch,
nie
in
gesehen.
der einen Folge hat Old Shatterhand ihn ja zu Grabe getragen, von daher wird er wahrscheinlich tot sein.
Der ist stolze 83 Jahre alt und lebt noch.
Und spielt wahrscheinlich immer noch Theater und in Winnetou.
Ich denke, wir würden schon wieder abschweifen, wenn ich jetzt rausfände, wo er
Ja,
spielt.
Internet surfen ist auch uncool.
Das,
Bei
genau,
einer
im Internet einmal
Podcast-Aufnahme.
falsch abgebogen.
Ja.
Wir wollten. Nein, er lebt noch. Schöne Grüße, würde ich sagen. Nee, es geht um den Wilden Wald. Die Mail von Martin und Bijan aus. Hallo Markus, hallo Sven. Ganz sicher bekommt ihr diese Mail auf einem internetfähigen Endgerät.
Sonst wäre es keine Mail.
Woher sonst, ja? Und unbestreitbar hat das Internet die Welt ein ganzes Stück besser gemacht. Aber eben nicht nur besser. Die ganzen Daten laufen, da erzählen wir euch sicher nichts Neues, über riesige Rechenzentren. Und die verbrauchen erhebliche Ressourcen. Nicht nur Energie, sondern auch Wasser und Fläche. Und findige Investoren gehen dann natürlich genau dahin, wo diese Ressourcen zur Verfügung stehen. Zum Beispiel nach Hohensaaten, genau an der Grenze der Landkreise Barnim und Märkisch-Oderland. Kennst du Hohensaaten?
Ja, tatsächlich kenne ich das.
Machst du da
Ich
schon mal?
arbeite ja im Barnim, ja,
Ach so,
polnische,
dann ist das wahrscheinlich
genau,
dein
polnische Grenze, alte Oder fließt da lang, eine schöne Gegend, aber tatsächlich nicht so viel besiedelt, also Wilder Wald trifft es da relativ genau, denke
Das heißt, du
ich.
hättest eigentlich auch besser raten können.
Das stimmt, ja, mein Fehler.
Also, hier gibt es ein ehemaliges Militärgelände, welches seit Jahrzehnten sich selbst überlassen wurde. Ein Musterbeispiel dafür, wie sich die Naturfläche zurückholt. Und das soll jetzt alles einem Rechenzentrum und einem dazugehörigen Solarpark weichen. Was aus Investorensicht vielleicht ganz sinnvoll klingt, ist für die Gegend, für die Natur und auch für die Bewohner hier eine Katastrophe. Kommt doch gerne einmal vorbei und schaut euch hier um. Gerne erzählen wir euch dabei, was die Pläne für uns bedeuten. Gerne kommen wir vorbei.
Ja,
Solarpark klingt doch erstmal super.
das klingt
Andererseits.
ja eigentlich nach der Musterlösung. Ich frage mich nur, wie funktioniert denn ein solarbetriebenes Rechenzentrum? Das muss ja auch nachts laufen. Weil das Internet wird ja nachts nicht abgeschaltet, auch wenn es manchmal gut wäre.
Das stimmt, das wäre manchmal gut. Du, keine Ahnung, werden die uns mit Sicherheit erzählen.
Ich glaube, das ist auch cool, mal so ein altes Militärgelände zu sehen, was so 30 Jahre einfach nicht angefasst wurde.
Ja, es geht ja in Brandenburg oder im Osten auf. Ich meine, wo haben wir denn naturbelassene Wälder? Also das. Also naturbelassen, jetzt 30 Jahre lang naturbelassen. Ich gehe mal davon aus, dass das Militärgelände irgendwie jetzt 30 Jahre leer steht, Zaun drum. Und dann ist es sich überlassen und ich glaube schon, dass da die Natur sich viel zurückholt und halt auch so, wie sie es braucht. Also nicht die Kiefermonokultur oder irgendwas, was wir uns denken, was ein Wald sei.
Und das ist ja genau das, wo man eigentlich hin will. Also
Eigentlich
so
ja.
Flächen renaturieren. Ja, krass, dass man einerseits Flächen renaturiert und auf der anderen Seite dann renaturierte Flächen dann wieder platt machen will. Das kann ja auch nicht so groß sein, so ein altes Militärgelände.
Ja,
wie groß soll das sein?
Kann man ja auch nicht platt machen wollen, also keine Ahnung. Lass uns da mal hinfahren. Lass uns mal früher hinfahren, um uns auch den Wald anzugucken diesmal.
Ja.
Also, wir kommen gerne.
Ja. Na denn, freuen wir uns auf
Auf.
Bijan und Martin.
Bis
Alles
gleich.
klar, bis denn.
Ciao. Hallo Sven.
Hallo Markus.
Sind wir wieder zusammengekommen? Wo sind wir denn heute?
Wir sind in Oderberg und zwar haben uns Bijan und Martin eingeladen und die können, glaube ich, besser erzählen, wo Oderberg ist und warum sie uns eingeladen haben.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Ja, danke. Ja, wir sind hier in Oderberg und Oderberg ist grenzt an den Wald, um den es heute geht. Und in diesem Wald gibt es eine große Fläche, die gerodet werden soll. Und weil wir was dagegen haben, sitzen wir heute zusammen.
Das herzlich willkommen war übrigens auch völlig falsch, weil wir sitzen ja hier bei Martin im Haus,
Ach
ne?
so, stimmt. Du hättest herzlich willkommen sagen
Ja, genau.
müssen. Ja, schön, dass ihr da seid.
Ja,
Schön,
danke.
dass wir hier ein bisschen reden können über unsere Anliegen und
Ja.
das, was uns hier, und nicht nur uns beide, sondern etliche Leute in der Region hier beschäftigt, schon seit ein paar Monaten jetzt. Und genau, wir sind hier in Brandenburg im östlichen, in Oderberg im östlichen Brandenburg, kurz vor Polen. Und ja, so Landkreis Barnim, Landkreis MOL sind ja so sehr benachbart und es ist jetzt hier ein großes Vorhaben im Landkreis MOL, wo wir Menschen aus Oderberg und den umliegenden Dörfern und generell der Region uns engagieren für den Erhalt von dem Wald.
Ihr seid eine Bürgerinitiative, ne? Seit wann seid ihr denn aktiv? Seit wann ist es denn ein Thema, dass ihr euch engagiert?
Das ging los im Mai diesen Jahres durch einen Bericht des Korrektivmagazins in Zusammenarbeit mit dem RBB. Das geisterte hier durch die Medien und hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und da haben wir uns ziemlich schnell, also wir kennen uns auch schon vorher teilweise, also wir beide eh schon länger, aber auch andere Menschen, die jetzt engagiert sind, haben uns dann ziemlich schnell zusammengefunden und haben gesagt, also, das wollen wir nicht, das geht nicht und wir müssen was tun und haben angefangen, uns zu treffen. Das erste Treffen war, glaube ich, so Mitte Mai und dann wöchentlich. Und ja, es kamen viele Leute, immer mehr irgendwie zu den Treffen. Es war ein bisschen Kommen und Gehen, aber ein großes Interesse. Und da hat sich dann ziemlich schnell, erst hieß es Initiative pro Wald Hohensaaten, also Hohensaaten ist der Ort, der auch direkt an den Wald grenzt. Und ziemlich schnell wurde es dann klar, ja, wir sind eine Bürgerinitiative.
Was hat denn dieser Bericht besagt, dass ihr euch gründen wolltet?
Da wurde halt dargestellt, dass es diesen besagten Investor gibt, die Lintos-Gruppe aus Niedersachsen, die halt den Wald erworben hat, mit den Plänen dort eine riesig große Solaranlage zu bauen, samt Rechenzentrum und ein Industrie- und Gewerbegebiet. Und das gesamte Areal hat 680 Hektar. Und über die Hälfte davon, also es ist komplett bewaldet und über die Hälfte des Waldes soll diesen Plänen zum Opfer fallen.
Für mich als Städter müsst ihr kurz sagen, 680 Hektar, wie muss ich mir das vorstellen? Wie viel ist das in Stadtmaß?
Also die Fläche, die nach dem jetzigen Planungsstand gerodet werden soll von diesen 680 Hektar, sind 370 Hektar und das wäre noch mehr als doppelt so groß wie die Rodungsfläche des Tesla-Geländes. So als Größeneinordnung. Und was ich noch sagen wollte, als wir davon erfahren haben durch diesen Bericht, haben wir halt auch erfahren, dass diese Planungen schon ein Stückchen weit fortgeschritten sind, dass es also schon bei den Stadtverordneten einen Beschluss gab. Und dass das halt also schon voll im Gange ist. Da hatten halt die Leute, die hier wohnen, das noch gar nicht mitgekriegt. Das kam also erst wirklich durch die Medien ans Licht, dass da schon voll die Planungen im Gange sind. Und zur Größe nochmal, es gibt immer dieses, was man sich vielleicht ganz gut vorstellen kann, so dieser Vergleich mit dem Fußballfeld. 370 Hektar entsprechen ungefähr 518 Fußballfeldern. Das ist gigantisch groß. Und es deutet darauf hin, wir wissen es nicht genau, aber es könnte die größte Waldrodung in Deutschland sein, die zurzeit geplant ist.
Du hast jetzt gerade Tesla angesprochen. Das ist ja gar nicht so weit von hier, ne?
Also wir sind halt hier nordöstlich von Berlin und Tesla ist näher dran in Berlin und ist so südöstlich.
Da war ja das Argument, dass man das alles abholzen kann, weil es ja einfach nur einfacher Kiefernwald ist. Und das war ja da die Argumentation. Wird hier auch so argumentiert, oder?
Der Investor argumentiert so, also der stellt das halt auch als eine armselige Kiefermonokultur dar. Und ich selber habe mir davon mal einen eigenen Eindruck verschafft, um zu gucken, wie sehr mich das jetzt eigentlich berühren soll, was da für ein Vorhaben ist. Habe ich mir halt diesen Wald mal angeguckt und habe halt gesehen, das ist nicht so eine Brandenburger Kiefermonokultur. Und ganz im Gegenteil. Und das hat dann auch meine Motivation befeuert, mich dafür zu engagieren, dass das nicht umgesetzt wird, was die da vorhaben.
War das schon immer Wald oder was ist denn das für ein Gelände?
Also, das war, es ist seit Jahrhunderten Waldgebiet, aber in der Nazizeit wurde da einiges gerodet und dann haben die da eine Rüstungsproduktion hingesetzt. Dann nach dem Krieg
Also,
wurden.
wenn ich kurz ergänzen darf, Sie haben es, diesen Rüstungsstandort da gebaut, weil da Wald ist, weil die haben das sozusagen im Wald versteckt.
Und diese Rüstungsproduktionsanlagen, die wurden nach dem Krieg von der Roten Armee gesprengt. Und da, wenn man durch den Wald läuft, sieht man halt auch heute noch diese ganzen gesprengten Anlagen. Dann in der DDR-Zeit hat die NVA da ein Treibstofflager gehabt. Und hat da Altlasten verursacht auch. Nach der Wende hat es kurz die Bundeswehr gehabt. Und dann wurde es noch von der Bundeswehr organisiert, wurden diese verseuchten Gebiete saniert. Und seitdem, also seit den 90er Jahren wächst das da vor sich hin. Es ist so, circa 80% ist ein Kiefernbestand, unter dem Laubbäume wachsen. 20% sind Laubwald.
Also unbewirtschaftet sozusagen, oder?
Nein, es fand. Also es wurde 2005 privatisiert, also verkauft an private Eigentümer. Die haben dort Forstwirtschaft betrieben und der Investor, der das in zwei Tranchen 2018 und 2020 gekauft hat, hatte gesagt, in der Zeit des Kaufes hatte er gesagt, er will das auch für Forstwirtschaft und Jagd haben. Und nach dem Kauf stellt sich dann raus, dass er da noch was anderes vorhat.
Liegt jetzt da noch Munition oder sind da jetzt noch Altlasten?
Es ist offiziell eine Kampfmittelverdachtsfläche, aber es ist halt über 10% von Brandenburg Kampfmittelverdachtsfläche. Es ist nicht deswegen Kampfmittelverdachtsfläche, weil dort Munition gefunden wurde, sondern weil das halt in diesem östlichen Bereich Brandenburgs liegt, wo einfach man nicht ausschließen kann, dass dort was liegen könnte. Es wurde aber halt bislang noch nichts gefunden.
dort.
Aber also so wie du es jetzt beschrieben hast, ist eigentlich genau das, was man will. Also einfach den Wald in Ruhe lassen. Kiefermonokultur geht irgendwann weg. Der Umbau, das ist genau, was man ja will. Eichen wachsen, Laubbäume wachsen. Das passiert ja da schon von ganz alleine.
Ja, das passiert von ganz alleine. Und der Investor stellt es so dar, als wäre da in der Richtung noch nichts passiert. Er wirbt damit, dass diese angebliche Kiefernmonokultur, die da stehen soll, dass er die dann renaturieren wird und mit Laubbäumen unterpflanzen will, sodass es dann ein klimastabiler Wald wird. Und das ist er halt schon längst. Und wie ökologisch wertvoll dieser Wald ist, zeigt sich auch daran, dass es dort sehr viele geschützte Arten gibt, die da vorkommen. Es wurde von einem Vogelkundler festgestellt, dass dort 9 von 11 Indikatorarten zu finden sind. Also bislang wurden 9 von 11 Indikatorarten gefunden. Wenn diese Zahl 11, die steht sozusagen für 100%, die ein Wald an ökologischem Wert erreichen kann. Und 9 von 11 bedeutet sozusagen, der Wald ist nah an dem Optimum dran, den ein Wald überhaupt erreichen kann an ökologischem Wert. Und das bedeutet halt, es gibt dort viele verschiedene Arten von ökologischen Biotopen, in denen alle möglichen Arten, die es überhaupt geben kann, in einem Wald vorkommen können.
Es ist also ein sehr diverser Wald. Es gibt halt die Kiefern, es gibt die Laubbäume, es gibt auch viel Totholz in dem Wald, auch viel stehendes Totholz, was halt auch ein besonderes Habitat ist für bestimmte Arten. Und gerade auch die alten Bunkerstrukturen, die gesprengten Bunker, stellen halt auch besondere Nischen dar, wo sich Tiere und Pflanzen ansiedeln können.
So für Eidechsen und Fledermäuse oder so.
Zum Beispiel, ja. Wurde auch festgestellt, dass da Fledermauspopulationen sind. Und das ist eine Besonderheit dieses Standortes. Und es gibt einen vergleichbaren oder vergleichbare Standorte in Westdeutschland. Der sogenannte Grüne Wall im Westen, das war auch eine Verteidigungslinie, die Nazis auch nach Westen hin aufgebaut haben, auch mit vielen Bunkern, die dann auch gesprengt wurden. Und die wurden zum Beispiel jetzt auch unter Schutz gestellt. Und da hat sich der BUND engagiert. Und das gerade, weil es ökologisch wertvoll ist, ist es da geschützt worden. Und hier wird es halt dargestellt, als existiert das alles nicht und hat keinen Wert.
Das wollte ich tatsächlich auch gerade fragen. Wie viele Wälder gibt es denn so, die bekannt sind, die so eine hohe Zahl an besonderen Arten hat? Also gibt es Wälder, die 11 von 11 haben in Deutschland?
Das weiß ich nicht.
Was hat denn der normale Kiefernwald?
Gute Frage.
Ja, das ist
die Frage. Den Vogel kommt auch nochmal fragen.
1 von 11 Kiefern. 1 von 11, okay. Und zum Stichwort Bunker wollte ich noch sagen, also das Bunker bedeutet jetzt nicht, dass das jetzt Schutzräume waren, wo man irgendwie bei Bombenalarmen dann sich versteckt hat, sondern Bunker, diese Nazi-Produktionsanlagen, die wurden halt bunkerartig angelegt, um dass diese Produktion geschützt ist vor Bombardierung, deswegen Bunker.
Jetzt soll dieser Wald platt gemacht werden. Was soll da stattdessen hin?
Also auf diesen 680 Hektar, da soll eine gigantische Solaranlage hin, die 250 Hektar groß ist. Und dann soll auch noch ein Industrie- und Gewerbegebiet dahin, das 120 Hektar groß ist. Und da sagt der Investor, das hatte er eigentlich gar nicht vor, aber die Stadt Bad Freienwalde hat ihn gebeten, dass er, wenn er sein Vorhaben umsetzt, dass er dann auch da so ein Industrie- und Gewerbegebiet hinsetzen soll. Und dann habe er gesagt, ja, okay, mache ich das auch noch.
und ein Rechenzentrum soll entstehen.
Auf der Fläche der Solaranlage soll ein Rechenzentrum hin, was dann aber nicht von Lindhorst betrieben wird. Das heißt also, da müsste er dann erstmal eine Firma finden, die sich bereit erklärt, die da dann ein Rechenzentrum mit zu betreiben. Aber das hätte Lindhorst auf jeden Fall gerne. Verbunden dann mit dem Plan, den Strom von der Solaranlage dann gleich im Rechenzentrum zu verbraten. Wo wir uns auch denken, ja, was ist denn dann groß an erneuerbarer Energie gewonnen, wenn das dann auch gleich vor Ort von einem zusätzlichen Rechenzentrum wieder verbraten wird.
Das stimmt. Und für ein Rechenzentrum wäre es halt ein schönes Image, wenn sie sagen können, wir sind ein grünes Rechenzentrum, komplett mit regenerativer Energie, weil das gesamte Internet hat ja quasi ein Nachhaltigkeitsproblem, weil es wird so viel Energie verbraucht und CO2 ausgestoßen und deswegen geht da die Entwicklung hin zu grünen Rechenzentren und hier wäre es halt der absurde Fall, dass für ein grünes Rechenzentrum Wald geopfert wird.
Na, bis auf den Nebensatz klingt es ja eigentlich ganz sinnvoll, ne?
Ja, durchaus.
Also, genau. Also in dem Zusammenhang kann ich wirklich mal sagen, dass wir absolut Freunde der erneuerbaren Energien und der Energiewende im Allgemeinen sind. Nur halt Wald zu vernichten, um dann regenerative Energie zu erzeugen, das ist halt, das macht keinen Sinn. Also so eine Energiewende ist nicht...
Das ist halt die nachhaltige.
Genau.
Ja, und das ist jetzt, glaube ich, es gibt ja sowieso einen großen Run auf die Flächen hier in Ostdeutschland. Es werden ja Anträge ohne Ende gestellt für großflächige Solarparks, weil die Energiewende ja ansteht und notwendig ist. Aber jetzt wäre es das erste Mal, dass wirklich großflächiger Wald dafür geopfert werden soll. Und wenn das hier passiert, dann kann argumentiert werden, ach, da ist noch ein Wald, der ist ja vielleicht irgendwie in irgendwelchen wirtschaftlichen Aspekten minderwertig, dann können wir den ja auch holen und da
das Solar hinstellen. Das ist ja quasi ein Dammbruch, ja.
Ja.
Das ist ja wie letztlich... wenn man halt Energie dadurch erzeugt, dass man auf Feldern, wo früher Getreide gewachsen ist, nur noch Mais anbaut und dann daraus Energie erzeugt. Also wo halt einfach so eine gute Sache gegen eine andere gute Sache ausgespielt wird. Wenn man jetzt noch so ein Rechenzentrum baut, braucht es auch relativ viel Wasser zur Kühlung. Wie ist denn es hier? Also ich habe es halt mitbekommen, bei Tesla ist es ja ein großes Problem mit dem Wasser. Wenn du sagst, es ist nicht weit weg. Brandenburg, wissen wir alle, ist jetzt auch nicht reich beschenkt mit Wasser gerade. Wie sind denn da die Pläne und was ist denn eure Einschätzung dazu?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil es gibt Rechenzentren, die Regenwasser sammeln und damit dann so einen geschlossenen Wasserkreislauf machen. Und es gibt andere Rechenzentren, die einen riesen Wasserverbrauch haben. Da kann man in Sorge sein, aber man kann jetzt nicht behaupten, wenn da ein Rechenzentrum hinkommt, dann wird das so und so viel Liter Wasser verbrauchen oder so und so viel Liter erwärmtes Wasser in den angrenzenden Fluss einleiten. Das wäre halt Spekulation.
Aber es wird ja sozusagen ein Bebauungsplan jetzt erstellt. Also, und man könnte im Rahmen dieses Bebauungsplans Vorgaben machen. Es darf ein Rechenzentrum entstehen, wenn das nur so und so viel Wasser verbraucht oder wenn es die und die Kühltechnik hat. Aber vom Investor gibt es da auch unterschiedliche Auskünfte. Zum einen sagt er, ja, das wird nur Regenwasser brauchen. Und es gibt aber gleichzeitig Verhandlungen angeblich mit einer nahegelegenen Kiesgrube, wo auch Wasser zur Verfügung steht, ob das Wasser dann benutzt werden darf. Also das ist alles noch offen. Aber ja, potenziell ist es hier eine sehr, sehr trockene Region. Und der Wald, dieses riesige Waldgebiet, sorgt für ein ja, Klima ausgleichend, also auch Feuchtigkeit haltend und kühlend. Und das ist auch eine Sorge von vielen Anwohnern, dass wenn der Wald weg ist oder in großen Teilen weg ist, dass das unmittelbare Auswirkungen auf das lokale Klima hat.
Ja, also was man zu dem Rechenzentrum auf jeden Fall sagen kann, ist, dass dort Abwärme erzeugt wird. Die riesen Modulflächen erzeugen eine Abwärme und das Fehlen des Waldes, der dort vorher stand, sorgt für eine Erwärmung und diese sozusagen Dreifacherwärmung wird dann vor allen Dingen den angrenzenden Ort Hohensaaten treffen, der da in der Hauptwindrichtung liegt. Für die Hohensaatener könnte das auf jeden Fall ungemütlich werden.
Aber sind die nicht total glücklich über Arbeitsplätze und Gewerbesteuern und Einnahmen und so weiter?
Es gab eine Einwohnerversammlung für die Hohensaatener Einwohner und da gab es am Ende dieser Versammlung eine Abstimmung und da hatten 90% der Anwesenden, über 90% glaube ich, der Anwesenden sich dagegen ausgesprochen. Allerdings der gegenwärtige Ortsbeirat von Hohensaaten, der freut sich auf Einnahmen und eine Belebung der Region, Arbeitsplätze. Das ja, also der lässt sich von den Verlockungen von Lindhorst da auf jeden Fall begeistern.
Wobei ich mir denke, so ein Solarpark kann jetzt nicht so viele Arbeitsplätze abwerfen.
Denke ich auch. Es ist halt, also wenn dieser Industrie- und Gewerbepark dahin kommt, dann könnte man davon ausgehen, dass sich da ein Gewerbe ansiedelt, wo dann tatsächlich Arbeitsplätze entstehen.
Also neben Rechenzentrum und Solarpark gibt es noch Platz für mehr Gewerbe.
So ist der aktuelle Plan, ja. Mhm.
Aber ist das ein realistisches Szenario, dass sich hier jetzt Gewerbe ansiedelt, wo auch hochwertige Arbeitsplätze entstehen? Weil ich meine, es ist ja schon, in Berlin ist es ja schon schwierig, irgendwie gute, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Ist ja hier wahrscheinlich in der Region, die viel dünner besiedelt ist, wahrscheinlich noch komplizierter, überhaupt gute Mitarbeiter zu finden. Und dann macht doch so eine Gewerbeansiedlung auch gar keinen Sinn, oder?
Das können wir nicht beurteilen. Da fehlt es uns an Daten. Es ist auf jeden Fall ist das eine absolute Randlage, sozusagen direkt an der polnischen Grenze. Und da so ein gigantisches Gewerbegebiet, weil 120 Hektar für dieses Gewerbe- und Industriegebiet, das ist ja auch riesig. Würde mich wundern, wenn da in so einer abgelegenen Ecke sich tatsächlich dann so viel Gewerbe ansiedelt.
Und da gibt es keine Pläne, die schon vorliegen, was man da für ein Gewerbe ansiedeln will? Ich meine, wenn wir jetzt hier schon so spekulieren und keine Ahnung haben, was man ansiedeln könnte, wie kann man denn ein Industriegebiet planen oder Gewerbegebiet planen, ohne eine Vorstellung zu haben, was dahin kommt?
Ich habe eine der Stadtverordneten gefragt, die dazu auf jeden Fall auch nichts wusste. Da weiß ich nicht, ob der Bürgermeister da mehr weiß, aber unter den Stadtverordneten offenbar hat man darüber auch keine Kenntnis.
Prinzip Hoffnung.
Ja. Aber was würde denn passieren mit dem ganzen Strom, wenn sich eben das Rechenzentrum hier nicht ansiedelt? Das ist ja irgendwie auch noch nicht klar und auch Gewerbe sich nicht ansiedelt. Dann hat man hier Strom. Was passiert denn damit? Wer wird ja hier nicht in Oderberg und Hohensaaten verbraucht werden?
Also von der Lindhorst-Seite aus wurde gesagt, dass die in Verhandlungen sind mit 50 Hertz. Das ist offenbar die Betreiberfirma einer Starkstromleitung, 380 Kilovolt. Ich weiß gar nicht, wie weit entfernt verläuft die?
Na, ungefähr 30 Kilometer weiter westlich bei Baswalde.
Und da möchte Lindhorst so eine Stichleitung zum Solarpark rüber haben.
Zum Einspeisen sozusagen.
Also es könnte sowohl sein, dass der Plan ist,
damit den Nachtstrom des Rechenzentrums abzusaugen. Aber es könnte auch sein, dass, falls ich gar kein Rechenzentrum da ansiedeln will, dann über diese Leitung den Strom loszuwerden. Das ist auch noch Spekulation. Auf jeden Fall möchten die da so eine Leitung hinhaben. Also dann die, und dann können sie halt in beide Richtungen, je nachdem, ob sie da fürs Rechenzentrum dann Strom ziehen wollen für nachts oder den darüber loswerden wollen, den dann nutzen.
Weil das ist auch ein Punkt, den muss man sich mal bewusst machen. Es wird damit geworben, dass das dann ein grünes Rechenzentrum wäre, das den Strom aus der Solaranlage bezieht. Aber nachts kommt da kein Strom und das Rechenzentrum wird nicht nachts abgeschaltet. Die haben trotzdem enormen Strombedarf und der muss irgendwo herkommen, der Strom. Und weil also den Strom auch aus der Solaranlage dann zu speichern und dann nachts an das Rechenzentrum zu liefern, ist, glaube ich, unrealistisch. Das heißt, dieses grüne Rechenzentrum wird trotzdem enormen Strombedarf haben aus dem herkömmlichen Netz.
Wie viel Strom wirft denn das geplante Solarfeld ab? Was soll das denn produzieren?
Also bei einer Größe von 250 Hektar, wie es jetzt geplant ist, wäre jetzt bei der aktuellen Modulgeneration, würde das dann 250 Megawatt Maximum produzieren, wenn halt mittags die Sonne voll drauf scheint.
Jetzt wieder die nächste Frage, was verbraucht so ein Rechenzentrum?
Das kommt halt ganz auf die Größe dieses Rechenzentrums wahr, ja, an. Also durchschnittlich großes Rechenzentrum zieht 20 Megawatt. Das wäre auf jeden Fall ein höherer Strombedarf als diese Solaranlage inklusive Stromspeicherung für nachts liefern könnte.
Hast du gerade 200 Megawatt gesagt?
250 Megawatt kann so eine große Solaranlage Maximum liefern, was sie halt insgesamt übers Jahr, Tag und Nacht liefern kann, könnte sie auf jeden Fall nicht ein durchschnittlich großes Rechenzentrum komplett versorgen.
Das heißt, man braucht in jedem Fall so eine Stromleitung, um das zu betreiben.
Da gehen wir auf jeden Fall von aus, ja.
Weil wenn man es jetzt speichern will, müsste man es ja wahrscheinlich mit grünem Wasserstoff machen und dann mal wieder das Wasserproblem.
Und den Energieverlustproblem, den die Speicherung, genau, die Umwandlung, ja, in Wasserstoff bedeuten.
Und wenn es eh nicht reicht, genau, dann würde es ja nicht funktionieren. Hm. Ja, krass. Jetzt habt ihr gerade gesagt, die Stadtverordnetenversammlung haben schon dem Bauantrag zugestimmt oder wie ist jetzt der aktuelle Stand?
Der Aufstellungsbeschluss. Das bedeutet grünes Licht dafür, sich das Vorhaben sozusagen mal genauer anzugucken. Und ein Umweltgutachten wird daraufhin dann angefertigt. Das ist also noch nicht das Okay für den Bauantrag. Aber es ist halt so ein halber Schritt in Richtung Bauantrag. Also es gibt jetzt sowohl die Aussage, ja, wenn die Ja sagen zum Aufstellungsbeschluss und dann aber Nein zum Bauantrag, dann könnten sie von Lindhorst verklagt werden, weil Lindhorst jetzt schon investiert für die Gutachten und so. Es gibt auch die Aussage, nee, da ist man noch zu nichts verpflichtet. Wenn über den Bauantrag abgestimmt wird, können die Stadtverordneten dann trotzdem Nein sagen. Wir sind natürlich nicht Juristen, wir können das überhaupt nicht beurteilen. Auf jeden Fall, es geht um unsere Bemühung dahin, dass bei der entscheidenden Abstimmung, wo es dann um die Genehmigung dieses Vorhabens geht, dass die Stadtverordneten dann mit Nein stimmen.
Mhm. Aber als es um diesen ersten Antrag ging, Aufstellungsbeschluss. Da, wie waren denn da die Stimmverhältnisse? Also ihr habt ja auch wahrscheinlich auch Grüne und Linke hier in Brandenburg wahrscheinlich. Haben die da alle zugestimmt?
Es gibt 23 Stadtverordneten und bis auf drei haben die alle dafür gestimmt. Wir wissen aber, dass zumindest teilweise die gar keine Vorstellung davon hatten, worüber die da eigentlich abstimmen. In dieser Beschlussvorlage, die bekommen haben, stand zum Beispiel stand da auch drin, das ist ein Gelände, das liegt wirtschaftlich brach. Es gab überhaupt keine Informationen darüber, was das für ein Wald ist. Das war halt, ja, so ehemalige militärische Liegenschaft liegt brach eine Stadtverordnete hat uns erzählt, wenn sie gewusst hätte, worum es da eigentlich geht, hätte sie niemals mit Ja gestimmt. Und wir wissen auf jeden Fall, dass es mittlerweile einige unter den Stadtverordneten gibt, die nicht mehr mit Ja stimmen wollen, wenn es zur nächsten Abstimmung kommen wird.
Eigentlich auch traurig, oder? Dass über so ein großes Projekt abgestimmt wird, ohne dass die Leute sich tatsächlich darüber informieren.
Ja, ja.
Ich fand eher traurig, dass die Leute nicht wissen, was in ihrem Bezirk so an Wald steht oder an wann Dingen steht. So.
Ja, also Stadtverordnete sind halt auch ehrenamtliche Politiker, die das in ihrer Freizeit machen. Und dann war dieser bei der Abstimmung war dieser Punkt auch noch ziemlich weit hinten auf der Tagesordnung. Wir wissen, dass es da auch überhaupt nicht mehr die Zeit gab, überhaupt zu diskutieren über diesen Punkt. Also das wurde nur noch abgehakt, so schnell abgestimmt es wurde noch nicht mal drüber diskutiert.
Also lediglich ein Punkt auf der Tagesordnung, genau. Und nicht irgendwie, wir stellen jetzt hier mal ein Projekt vor, da wird das und das gemacht und wir wollen darüber abstimmen, dass das und gemacht werden könnte, sondern einfach nur ein Punkt auf der Tagesordnung oder was?
Also das Projekt wurde kurz vorgestellt von dem Planungsbüro, das Lindhorst beauftragt hat.
Das war aber in Fachausschüssen vorher, nicht bei der Stadtverordnetenversammlung. Richtig, ja. Da gab es eine Fachausschusssitzung, wo jemand von Lindhorsts Planungsbüro dieses Projekt vorgestellt hat. Und wo es aber nach unserer Kenntnis auch Falschaussagen darüber gab, wo auch gesagt wurde, es würde wirtschaftlich genutzt werden, nicht genutzt werden, obwohl es halt seit 20 Jahren forstwirtschaftlich genutzt wird.
Ich habe mir mal die Internetseite von dem Projekt angeguckt und von daher kann ich mir vorstellen, wie so Informationen des Investors an die Stadtverordnete gegeben wurden, weil mir ist auf der Seite aufgefallen, da wird halt nie von Wald gesprochen, das ist halt immer irgendwie Brache, militärisches Sperrgebiet mal gewesen, davon wird immer gesprochen und dann sagen sie auch, also mit der Abholzung würden sie den Wert der Fläche erhöhen, was ich schon eigentlich krass finde. Und von daher kann ich mir vorstellen, wenn man sich das eben nicht vor Ort anguckt, dann klingt das auch erstmal plausibel. Insbesondere, wenn man sich dann so diesen grünen Anstrich gibt.
Ja, und der Investor betont halt auch das Thema Altlasten und dass er endlich diese Fläche beräumen wird von diesen gefährlichen Altlasten. Wir haben halt von der Umweltbehörde die Information bekommen, dass es dort im rechtlichen Sinne gar keine Altlasten mehr gibt. Die wurden halt schon in den 90ern wegsaniert. Was dort noch zu finden ist, ist halt jede Menge Beton und Metall von diesen alten gesprengten Anlagen. Es gibt da Gräben und ein paar Gebäude stehen auch noch rum. Ein alter Bahnhof steht da noch rum. Aber halt nicht, was man sich unter gefährlichen militärischen Altlasten vorstellt. Also dafür gibt es halt keine Belege.
Und auch keine Altlasten, die jetzt den Wald daran hindern, sich da zu etablieren und seine Waldfunktion auszuüben. Also
ja, also dem Wald ist es sowieso egal, was da rumsteht. Die Bäume wachsen auf dem Bahnhof drauf, die wachsen auf diese gesprengten Bunker. Meistens sind das so Senken im Waldboden, das sind so bemooste Betonbrocken. Und da stehen halt auch die Bäume drin und dann sind es auch zum Teil sind es noch so nicht Senken, sondern Hügel mit Erde drauf, wo dann Bunker drunter sind und da stehen auch die Bäume drauf. Also das ist, dem Wald ist das völlig egal.
Du hast gerade das Planungsbüro angesprochen, das fand ich auch noch ganz spannend. Könnt ihr was zu dem Planungsbüro sagen?
Das ist das Planungsbüro GIKON. Die sind auch mal der Öffentlichkeit bekannt geworden in dem Zusammenhang, dass der Chef von dem Planungsbüro verurteilt wurde wegen Korruption im Zusammenhang mit dem BER, dem Berliner Flughafen, wo diese Firma auch beauftragt war.
Ja, aber da ist er doch unbesorgt. Das dauert ein bisschen.
Ja. Ja, was kann man jetzt hier in diesem Zusammenhang noch zu dem Planungsbüro sagen?
Ich fand es mit dem Großmann schon wirklich spannend. Also man wundert sich ja, wo die dann halt alle abgeblieben sind und dann taucht er jetzt hier wieder auf. Im Grunde beim nächsten offensichtlich ja doch umstrittenen Projekt, wo na zumindest nicht mit offenen Karten gespielt wird. Also,
ja. Sind die denn jetzt schon in eine nächste Planungsphase eingegangen? Also sitzen die jetzt an konkreteren Planungen?
Da haben wir natürlich keinen Einblick. Also wir haben erfahren von denen, dass so wie die Flächen eingezeichnet waren in dem Entwurf, der vorgelegt wurde für den Aufstellungsbeschluss, so wird es am Ende nicht sein. Also die Umrisse dieser Planungen für den Solarpark und für das Gewerbe- und Industriegebiet, das würde verändert werden, aber wie jetzt genau, das wissen wir nicht.
Aber der Grund, warum es noch nicht definitiv ist und noch verändert wird, ist halt, dass jetzt gerade die artenschutzrechtlichen Aufnahmen und Gutachten erstellt werden und wenn da auf der Fläche jetzt der Seeadlerhorst ist oder sonst was gefunden wird, müssen sie natürlich ihre Planung anpassen. Das ist ihnen schon bewusst und das sagen sie auch so in der Öffentlichkeit, dass sie da große Rücksicht drauf nehmen wollen. Aber natürlich brauchen die auch zusammenhängende Flächen für ihre riesigen Planungen. Und das wird sich halt zeigen, inwieweit das dann realisierbar ist oder ja, wie die Gutachten dann aussehen.
Wird ja so ein Großprojekt hoffentlich nicht nur von der Stadtverordnetenversammlung entschieden. Was sagt denn die Brandenburger Landespolitik oder Bundespolitik dazu? Ich glaube, so eine große Wahlfläche im Grenzgebiet ist ja vielleicht auch ein europapolitisches Thema. Gibt es da irgendwie Aussagen?
Also der Landesumweltminister Vogel, der hatte zuerst gesagt, mit ihm geht das nicht, da gibt es keine Waldumwandlungsgenehmigung. Dann ist er zurückgerudert und sagt jetzt, das entscheiden ganz alleine die Stadtverordneten. Da kann sich die Landesebene nicht einmischen. Und wir haben jetzt auch keine Erkenntnisse darüber, dass das anders sei, dass da also den Stadtverordneten irgendjemand reinreden könnte. Also wir gehen davon aus, dass das wirklich die Stadtverordneten ganz alleine entscheiden können, ob das durchgeht oder nicht.
Aber haben wir nicht in Brandenburg irgendwie so einen Waldumbaupläne, das Wald jetzt von Kiefernmonokultur zu einem etwas diverseren Wäldern, wie dieser hier, umgebaut werden soll? Da muss doch das Land irgendwas obendrauf haben, sonst wird es ja niemals funktionieren.
Sollte man meinen, dass es große Ziele und Pläne gibt, vor allen Dingen mit dem Hintergrund Klimawandel und der Notwendigkeit auch Wälder zu erhalten, Wälder noch klimastabiler zu machen und Wälder sind, da sind sich alle Wissenschaftler einig, unsere beste CO2-Senke. Und es gibt da immer große Versprechen und große Bekenntnisse irgendwie, dass wir den Wald schützen und erhalten müssen, aber letztendlich sieht es nach wie vor so aus, dass die Lokalpolitiker hier die Entscheidung treffen können.
Die Forstbehörde des Landkreises, da ist die Aussage der Leitung, dass beim gegenwärtigen Kenntnisstand es von Seiten der Forstbehörde kein Okay für die Waldumwandlung geben würde. Also Waldumwandlung bedeutet Wald weg und eine andere Nutzung hin. Wir haben von anderer Seite erfahren, dass es eine bestimmte Art von Baugenehmigung gibt, wo so eine Waldumwandlungsgenehmigung der Forstbehörde gar nicht nötig ist. Die Forstbehörde untersteht ja der Landesebene, dem Landesumweltministerium und könnte von daher dann da gar nicht einschreiten mit einem Nein. Und wo eine Sache, worauf wir hoffen, ist, dass halt das Umweltgutachten ergibt, dass dort so viele geschützte Arten festgestellt sind, die man auch nicht einfach umsetzen kann, dass das von der Seite aus dann einfach rechtlich Nein gibt. Aber das wissen wir halt noch nicht.
Und dieses Umweltgutachten ist aber dann von der Stadtverordnetenversammlung beauftragt worden oder wer steht dahinter?
Da ist die Unter- und Naturschutzbehörde dafür zuständig, die wiederum beauftragt den Investor. Der Investor beauftragt seine Planungsfirma Gicon, die wiederum hat eine Gicon-Tochterfirma damit beauftragt, die zuständigen Gutachter übers Gelände zu scheuchen, monatelang.
Das klingt doch total absurd, wenn der Investor sein eigenes Planungsbüro über eine Tochterfirma beauftragt, zu gucken, ob er da bauen darf.
Naja, glaube nur den Statistiken, die du selbst gefälscht hast. Also.
Aber ist es ein normales Vorgehen oder ist es ja besonders abstrus hier?
Also nach dem, was wir wissen, ist das seltsamerweise das normale Vorgehen.
Ich glaube auch, das ist tatsächlich normales, ja. Habt ihr mal selber gucken können, ob es da, also euch selbst ein Bild machen können, was da so alles, ja okay, ich sag's kreucht und fleucht.
Unsere Kenntnis darüber, was es dort alles an geschützten Arten gibt, die haben wir von einem der beiden Vorbesitzer und von einem Förster, der dort früher mal zuständig war, die halt da richtig viel Zeit verbracht haben und dementsprechend viele Tiere dort beobachten konnten. Und daher wissen wir das. Also wir wissen das nicht aus eigener Anschauung, dass es da so viele geschützte Arten gibt.
Wieso wisst ihr das nicht aus eigener Anschauung? Also ihr könnt doch einfach in den Wald reingehen und euch das angucken.
Ja, also wegen dieser, genau, das hatten wir ja noch gar nicht erzählt, wegen dieser ehemaligen militärischen Nutzung ist da seit damals immer noch ein Zaun um diesen gesamten Wald drumherum. Es wird gesagt, dass es ein Betretungsverbot gibt, dass es verboten ist, dieses Gelände zu betreten.
Das hat der Investor ausgesprochen, oder wer hat das ausgesprochen?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also es gab auf jeden Fall mal ein Betretungsverbot, weil es tatsächlich die militärische Nutzung gab. Dann endete die militärische Nutzung und von dem Vorbesitzer, der das 2005 gekauft hat, und er sagte, er hat sich einfach nur darüber gefreut, dass da so der Zaun drumherum ist, so mit Schildern dran betreten, verboten, dass ihm da keiner in seinen Wald reinläuft. Und auch
das
wegen
klingt typisch deutsch. Den Zaun rum gehen wir halt nicht hin.
Ja, und also er fand es auch deswegen gut, weil er, als er mitgekriegt hat, was da alles an Arten, also Schwarzstorch und Seeadler und Uhu, und da fand er das auch gut, dass da nicht so viele Leute drin rumwuseln und die Natur da stören. Und Und der Lindhorst, dem es jetzt gehört, der sagt halt, ein Betretungsverbot. Hat er jemals eigentlich gesagt, was er meint, was das für eine Grundlage hat?
Hat er nicht, aber er hat, als er das Gelände gekauft hat, erstmal den Zaun, der an einigen Stellen schon über die Jahre kaputt war, Bäume raufgefallen und so weiter, erstmal schön ausgebessert und noch ganz viele Schilder angebracht, betreten verboten, und dem ist sehr daran gelegen, dass keiner zu sehen bekommt, wie es da aussieht.
Ja, und es bislang hat sich noch keine Behörde gefunden, die gesagt hätte, dass das Betretungsverbot auf diese Behörde zurückgeht. Es sieht ganz danach aus, dass dieses Betretungsverbot heutzutage überhaupt gar keine gesetzliche Grundlage mehr hat.
Und ist ja wahrscheinlich auch schwierig, eine Behörde zu finden, die sagt, dass es das nicht gibt. Also das,
genau.
Da gibt es wahrscheinlich gar keinen Prozess für, der sagt, dass es etwas nicht gibt.
Irgendwer findet schon irgendein Formular.
Also es wird damit argumentiert, dass da Gefahren sind auf dem Gelände, dass es da...
Und es gibt auch Gefahren. Also ja. es gibt offene Schächte, die nicht abgedeckt sind, in die man reinfallen kann. Wenn man diesen Wald für die Öffentlichkeit öffnen würde, müsste man auf jeden Fall bestimmte Gefahrenstellen tatsächlich sichern. Das schon, aber es gibt auf jeden Fall keinen Grund, diesen gesamten Wald abzusperren, und ist es halt auch nach Bundeswaldgesetz, ist es grundsätzlich erstmal verboten, einen Wald zu sperren, wenn es nicht einen Grund gibt und es dementsprechend auch eine behördliche Genehmigung dafür gibt, diesen Wald zu sperren. Diese ganze Geschichte wird halt gerade auch von der Forstbehörde geprüft. Und wir hoffen sehr darauf, dass dann zumindest ein Großteil des Waldes bald betreten werden darf und das für die Öffentlichkeit halt auch sichtbar wird, was das für ein besonderer Wald ist. Dass das halt nicht so eine öde Kiefernstangen-Monokultur ist, sondern wirklich ein toller Wald.
Seid ihr da mal auf den... Achso.
Ist mir gerade ein Gedanke gekommen, entweder habe ich früher nicht aufgepasst oder ihr habt nicht gesagt, warum, gibt es einen Grund dafür, warum Lindhorst genau diesen Wald haben wollte? Oder gekauft hat?
Da können wir auch nur spekulieren. Er sagt, dass er den für seinen Sohn gekauft hat. Sein Sohn ist offizieller Eigentümer dieses Waldes, aber im Zusammenhang mit dem Vorhaben tritt er überhaupt nicht in Erscheinung. Das macht alles der Vater. Für Jagd und Forstwirtschaft für seinen Sohn habe er diesen Wald gekauft und habe dann erst danach festgestellt, dass da so viel zu beräumen sei und er sei auch angeblich gesetzlich dazu verpflichtet, dass er sich dann überlegt habe, wie man diese hohen Kosten wieder refinanzieren kann. Und dann kam die Idee mit der Solaranlage und dann kam die Idee von der Stadt, dann doch auch gleich dieses Gewerbe- und Industriegebiet zu machen. So, das ist die Lindhorst-Erzählung. Und in Wirklichkeit gibt es diese gesetzliche Verpflichtung, etwas zu beräumen, halt erst dann, wenn man eine Umnutzung beantragt und dort was anderes machen will als Jagd- und Forstwirtschaft. Dann gibt es was zu beräumen, ansonsten nicht. Also diese Erzählung stimmt auf jeden Fall nicht.
Und wir haben ja auch herausgefunden, dass das Planungsbüro, was mit diesen ganzen Vorhaben, die Planung von den Vorhaben beauftragt ist, auch schon sehr früh aktiv war, als Lindhorst eigentlich noch erzählt hat, er will es nur forstwirtschaftlich und für die Jagd nutzen.
Es gibt ja auch bei den Solarparks auch direkt von Lindhorst Solarparks, andere Solarparks, ähnlich wie bei Windrädern, dann immer die Bürgerproteste. Und hier konnte er halt davon ausgehen, dass er da im Wald drinne diesen Solarpark reinsetzt, so dass den von außen, dass man den von außen gar nicht sieht, dass Bürger sich gar nicht drüber aufregen. Also eine Vermutung ist, dass er sich gedacht hat, so, hier kann ich endlich mal eine gigantische, die es wäre die derzeit größte Solaranlage Deutschlands, dass er die da hinsetzen kann, ohne diesen Stress zu haben mit den Bürgerinitiativen, aber da hat er sich gerade recht.
Nicht mit euch.
Nicht geklappt.
Okay. Was macht denn die Lindhorst-Gruppe sonst so eigentlich? Muss ich jetzt auch wieder, keine Ahnung.
Ja, also der Lindhorst, der ist als Viehhändler zu Reichtum gekommen und dann betreibt er ja Schweinemast und Biogasanlagen, gigantische Maisflächen, Mais, der dann in diese Biogasanlagen wandert. Er soll der zweitgrößte Agrarflächenbesitzer in Ostdeutschland sein. Da gab es auch Anfang letzten Jahrzehnts gab es auch mehrere Presseartikel zum Thema Landgrabbing von Westinvestoren, die sich halt hier im Osten die Flächen schnappen. Dann, ja, also Solarparks, wie gesagt. Was treibt er sonst noch so?
Ja, da hat er noch so Gesundheitssparte, Seniorenresidenzen, irgendwie so in die Richtung auch noch etliche.
Was sind das ins Bild?
Alles, was Geld bringt, wo man irgendwie, weiß ich nicht, was vom Staat auch mitfinanziert wird, Gesundheitssystem. Ich steige da nicht durch, aber es ist ein sehr buntes Portfolio, was er da hat.
Ja, also er hat, also es sind rund 200 Firmen, die unter diesem Lindhorst-Dach zurückverfolgbar sind. Also vielleicht sind es noch viel mehr, aber so in dem Dreh, das ist zumindest zurückverfolgbar. Da sind tatsächlich die meisten davon sind im Pflegebusiness. Und andere Immobilienprojekte, also auch Wohnimmobilien, dann ein paar Hotels sind auch noch dabei. Also die Lindhorst und seine drei Kinder, das ist jetzt also nicht nur Lindhorst selber, er und seine drei Kinder, die gemeinsam managen dieses ganze Konsortium.
Das ist schon krass, wie das, was man tut, so komplett diametral ist zu dem, was ihr gerade, oder was man sich für ein Image gibt. Also er sagt ja, mit dem Solarpark, grüne Energie und das ist alles autark und alles super und hier Pflegeeinrichtungen, wir tun was für die Menschen und dann haben sie auch diese Familienstiftung, wo sie dann eben hier den Wald aufforsten und wenn man dann so reinguckt, dann ist es halt Massentierhaltung, was ihr gerade beschrieben habt und diese Biogasanlagen, was ja wirklich ja genau das Gegenteil von dem ist, was er sich als, so als Image gibt.
Ja, und diese eine seiner GmbHs, die sich um diesen Naturwald kümmert, Hohe Schrecke, das war eine Schweinemast GmbH, die wurde dann umbenannt in Hohe Schrecke Natur irgendwas GmbH. Die managen jetzt dieses Waldgebiet, wo er jetzt auch in diesem Jahr entgegen der Absprachen zu der naturnahen Bewirtschaftung des Waldes, die dort stattfinden sollte, da halt auch großflächig die dicken alten Buchen weggesägt hat. und auch, ja, der, naja. Also es gibt so einige Projekte von ihm, wo er eine Menge Ärger verursacht hat durch die Art und Weise, wie er vorgeht und halt einfach Profit rausholen will, wie es nur geht.
Und er stellt sich gern so dar, sieht man auch auf seiner Webseite so mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Entwicklung und so weiter. Aber da wird schnell klar, wenn man da so ein bisschen ins Detail geht und nachguckt, dass das offensichtlich eine Imagekampagne ist und ein grüner Anstrich. Aber er agiert halt wie ein großer Investor mit Renditeinteressen, Profitinteressen und gerade solche Großprojekte ecken halt immer wieder an mit Umwelt- und Naturthemen und dann ist es gut, auch für so einen Investor verweisen zu können von, ach, hier engagiere ich mich doch, da habe ich irgendwie eine Stiftung, die kümmert sich um tolle Sachen und so weiter. Aber ja, das ist eigentlich Marketing und Image.
Der Investor betreibt ja noch mehr Solarparks. Habt ihr da irgendwie Erkenntnisse, wie das in den schon bestehenden Solarparks läuft? Also, wie gesagt, so überall, wenn man so ein bisschen hinguckt, gibt es Probleme. Ist es bei den Solaranlagen, die ihr so betreibt, auch so? Oder?
Da muss ich zugeben, das ist schon so lange her, dass ich mich da eingelesen habe. Da habe ich mich über die Details, die könnte ich jetzt gar nicht mehr zuverlässig wiedergeben. Hast du das noch auf dem Schirm?
Also ich weiß auch, das wurde in diesem einen Bericht von Korrektiv, was die recherchiert hatten, wurde genannt, dass auch bei einem anderen Solarpark, da werden dann ja auch immer Ausgleichsmaßnahmen festgelegt und dass die einfach nicht umgesetzt wurden.
Ah, ja.
Erst wurde viel versprochen und gesagt, ja, wir kümmern uns darum und alles passiert schon so, wie es sein muss. Und dann wurde halt nichts getan und erst auf Nachfrage von Journalisten wurde dann da was aufgedeckt. Und ja, das ist so einer von einigen Fällen, was ich jetzt erinnere.
Habt ihr mal versucht, auf den Investor zuzugehen und irgendwie das Gespräch mit ihm zu suchen? Oder andersrum, hat der Investor mal versucht, auf euch zuzugehen und mit euch das Gespräch zu suchen?
Also er hatte mal angeboten, jeder, der will, kann sich diesen Wald angucken und da hatten wir ihn mal drauf angesprochen und dann hat er uns eine Waldführung angeboten.
Euch als BI oder?
Als BI, ja. Und die fand dann auch statt. Die wurde dann allerdings mittendrin abgebrochen, weil dann da entgegen dem Fotografierverbot dann doch jemand fotografiert hat. Und dann war die Begehung beendet. Wir haben uns nicht darum bemüht, mit Herrn Lindhorst uns mal an einen Tisch zu setzen, weil es ist ja klar, dass wir ihn nicht davon überzeugen können, dass dieser Wald doch schützenswert ist und dass das doch gar keine Monokultur ist und dass die ganzen Arten und das, man kann so jemanden ja nicht davon überzeugen, sein Projekt fallen zu lassen.
Wäre eher seine Aufgabe, euch davon zu überzeugen, dass ihr den Wald fallen lasst?
Ich vermute mal, da wird er wahrscheinlich auch nicht so naiv sein, davon auszugehen, dass er das schaffen würde. Er versucht auf jeden Fall, die Anwohner zu überzeugen und hat da auch in Hohensaaten zum Beispiel, hat er da so Infoblätter in die Briefkästen stecken lassen, wo dann auch damit geworben wurde, mit den Arbeitsplätzen und den Steuereinnahmen für die Kommune. Mit verbilligtem Strom.
Und das Argument, die Grundstücke gewinnen an Wert,
ja.
Wenn nebenan eine Solaranlage steht. Also.
Ja, ich hätte lieber ein Grundstück direkt am Wald als an einem Solarpark. Was ist denn das für ein Typ, der Investor? Du hast gerade gesagt, es gibt offensichtlich, also den Vater und seine drei Kinder. Ist es, habt ihr, also gibt es irgendwie Erkenntnisse dazu, was das für ein Typ ist, was ihn so antreibt? Klar, irgendwie auch Geld verdienen, aber.
Also wir haben ihn erlebt auf einer Infoveranstaltung im Juni. Da hat er auch in Hohenwutzen, das ist auch ein benachbartes Dorf, ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen und hat halt der Bevölkerung sein Projekt vorgestellt.
Er war da persönlich
anwesend.
Der Vater.
Ja, Jürgen Lindos Senior. Das Ganze war groß aufgezogen mit einer Firma, die da Technik gemacht hat. Es wurde ein kurzer, extra produzierter Filmbeitrag gezeigt. Es war ein Moderator da. Verschiedene Leute waren eingeladen. Und da hat man eben auch Herrn Lindhorst erlebt, der da auch für das Projekt geworben hat und sich auch den Fragen gestellt hat der Bevölkerung. Und die Stimmung im Saal war erhitzt und drohte auch mehrfach zu kippen, weil schon viele Leute das Projekt kritisch gesehen haben. Und Herr Lindhorst war, er wirkte teilweise ein bisschen eingeschnappt, dass ihm da so Gegenwind entgegenweht und hat immer versucht zu betonen, dass doch alle schön sachlich bleiben sollen. Dabei war die Stimmung im Großen und Ganzen sachlich und ja, es war so ein bisschen wie, der Investor aus dem Westen kommt und redet mal vor den Dorfis, was er denen Tolles bringt. Und es war so ein Gefühl von, er nimmt die Menschen wirklich nicht ernst und wüsste besser, was für die Leute hier gut ist und was für die Region gut ist. Er bringt die Entwicklung, er bringt Zukunft für eine abgehängte Region ohne Perspektive.
Und gibt es auch noch die Mühe, extra zu euch zu kommen und euch das Geld und die Wirtschaft zu bringen?
Ja, und war dann so ein bisschen eingeschnappt, dass das gar nicht so auf Gegenliebe stößt.
Ja gut, aber wenn ihr sagt, er investiert oder ist einer der größten Landbesitzer Ostdeutschlands, dann sollte er sich doch mit Ostdeutschen auskennen. Warum ist denn hier jetzt so ein Gegenwind plötzlich, den er nicht verstehen kann oder nachvollziehen kann?
Ja, also auf mich hat er nicht den Eindruck gemacht, dass er ein Gefühl dafür hat, wie man sowas handelt, wie man die Leute, die direkt davon von sowas betroffen sind, anspricht. Er trat auf als der Wohltäter und hier, guck mal, was ich euch Tolles hier bringe. Ich will jetzt auch gar nicht über seine Persönlichkeit so viel reden, weil unabhängig davon, was er jetzt für ein Charakter ist und wie unsympathisch oder sympathisch, es geht ja um die Sache. Und selbst wenn er auf mich jetzt total sympathisch wirken würde und selbst wenn ich den Eindruck hätte, er würde daran glauben, dass er da wirklich was Gutes macht, was ich halt nicht glaube. Der Punkt ist halt, 2022 jetzt noch Wald vernichten, egal für was für ein Projekt, das geht einfach nicht mehr. Also es ist halt ganz im Gegenteil, es ist dran, Flächen wieder zu bewalden, was an Klimazukunft auf uns zukommt, da ist halt wirklich dran, Flächen zu entsiegeln, Flächen neu zu bewalden und nicht jetzt noch immer weiter Wälder zu zerstören Industriegebiet, Gewerbegebiet, Solaranlage, was auch immer draufzusetzen, das geht halt einfach nicht mehr.
Für all solche Vorhaben gibt es alternative Standorte. Es muss kein Wald dafür geopfert werden.
Das ist halt genau der Punkt, den ich so nicht ganz verstehe. Darum habe ich halt auch gefragt, so, warum ist der jetzt genau da hingegangen? warum ist er so verwundert, dass genau hier jetzt so Gegenwind kommt? So kann ja sein, dass er die anderen Flächen oder die anderen Vorhaben alle wirklich auf dem platten Land gemacht hat oder in einer, von mir aus, einer Kiefernmonokultur oder sonst was. Aber vielleicht hat er das noch nie in einem wertvollen Wald getan. Also das ist das, was ich nicht ganz verstehe.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Rolle spielt, dass wir nicht mal 1990 haben, wo das alle begeistert sind, wenn der Investor kommt. Und dass wir auch, ja auch hier eine ganz andere Arbeitslosenquote haben als noch vor 20 Jahren. Das hat man mit 400 Arbeitsplätzen jetzt auch keinen mehr hinterm Ofen vorlockt.
Und ich weiß auch nicht, wie das so renditemäßig aussieht, wie viel Rendite er, wie viel Gewinn er mit so einem Hektar landwirtschaftliche Fläche macht, wie so seine Rechnung aussieht, wenn er jetzt auf einem von seinen Maisäckern Solar drauf macht versus dieser Wald und was er für diesen Wald an Investitionen hat, ob das dann so viel lukrativer ist, statt einen Maisacker den Wald zu nehmen für so einen Solarplan.
Klingt erstmal nicht so, oder?
Keine Ahnung.
Also Wald wegmachen, Beton wegräumen, platt machen, klingt teurer als keinen Mais anpflanzen und Solar draufpacken.
Zumal man ja auch einen Wald offensichtlich gewinnbringend bewirtschaften kann, wenn man es ordentlich macht.
Durchaus, ja.
Also das wissen wir zumindest von dem Vorbesitzer, dass er da gewinnbringend seine Forstwirtschaft betrieben hat. Also bis zu knapp über 100.000 Gewinn durch seine Forstwirtschaft, obwohl er die sehr vorsichtig betrieben hat, weil er halt auch so waldökologisch drauf ist. Das wär auf jeden Fall auch möglich. Aber natürlich jetzt so eine gigantische Solaranlage wirft sicherlich deutlich mehr ab, als wenn man da Forstwirtschaft betreibt.
Ja, im Grunde hast du ja schon ein ziemlich perfektes Schlusswort geliefert. Also von meintest so, egal wie jetzt das Geschäftsmodell aussieht, egal was es für ein Mensch ist, die Zeiten Wald abzuholzen, ist halt einfach gerade nicht. Ja. Von daher würde mich interessieren, wie seht ihr denn die Chancen, das Projekt noch zu verhindern?
Ja, was meinst du? Also ich glaube, die Chancen sind da. Ich glaube, wir haben gute Argumente dafür, um möglichst ein bisschen mehr als die Hälfte der Stadt vor Ort davon zu überzeugen, dass das keine gute Idee ist, zu verantworten, diesen Wald zu vernichten. Das ist die eine Chance. Die andere Chance ist, dass über das Umweltgutachten das einfach rechtlich nicht möglich sein wird, dieses Vorhaben umzusetzen. Das sehe ich so als die beiden Chancen, die wir als Bürgerinitiative und als der Teil der Anwohner, die halt auch dagegen sind, die Chancen, die wir haben, das zu verhindern.
Ja, und wir sind ganz gut aufgestellt als Bürgerinitiative. Wir sind in Kontakt mit den Leuten hier und wir bekommen viel Zuspruch und in vielen Gesprächen hören wir immer wieder, dass das nicht geht, was der Investor hier vorhat. Also das ist so das Stimmungsbild hier. Wir hoffen, dass das auch die Stadtverordneten, die letztendlich die Entscheidung treffen, immer mehr mitbekommen. Wir haben im September eine Infoveranstaltung organisiert in Bad Freienwalde, da wo auch die Entscheidung getroffen wird, wo wir auch Experten hatten, die zu verschiedenen Themen referiert haben die war auch gut besucht und wir sind in Kontakt mit der Presse und wir haben jetzt eine Kooperation mit dem BUND, Landesverband Brandenburg, der auch mit seinem Verbandsklagerecht uns unterstützen kann, wenn es soweit kommen sollte, dass wir eben auch rechtliche Schritte dann gegen irgendwelche Beschlüsse einlegen können.
Bei dieser Infoveranstaltung waren auch drei Förster unter den Besuchern, für die das auch überhaupt nicht geht.
dieser Plan, den Wald zu vernichten.
Ja, und es gibt halt noch im Zuge dieses Bauleitplanverfahrens dann Öffentlichkeitsbeteiligung, wo auch jeder dann Einwendungen anbringen kann. Und das müssen die Stadtverordneten auch alles sichten und mit abwägen. Also die Bevölkerung kann auch noch mit Einfluss nehmen. Es ist auch noch offen, wir könnten auch noch selber Gutachten versuchen anfertigen zu lassen, die eben auch belegen, was es vielleicht an geschützten Arten gibt, falls die offiziellen Gutachten da aus irgendwelchen Gründen noch immer nicht so günstig ausfallen. Es gibt noch etliche Optionen und wir sind mittendrin in diesem Verfahren. Es ist noch nichts entschieden und wir sind uns auch bewusst, dass wir noch einen langen Atem haben müssen. Das kann sich auch noch etliche Monate hinziehen. Aber ja, wir sind da und werden das Ganze weiter kritisch begleiten und die Bevölkerung informieren, recherchieren, vernetzen und im Austausch sein.
Gibt es denn irgendwas, was unsere Hörer tun können, um euch zu unterstützen?
Ja, also wir haben eine Website, www.pro-wald-hohensaaten.de, und da findet man die Hinweise, was man tun kann, also eine Petition unterschreiben, natürlich auch gerne uns was spenden für unsere Arbeit. Dann außer der Petition war das noch die andere Unterschriftenseite, habe ich gerade
nicht mehr schon. Ja, wir haben eine Online- findet man alles auf eurer Website.
Ist alles auf der Website. Okay. Und klar, jeder, der erfährt von diesem Projekt, also man muss sich das bewusst machen, 370 Hektar, vermeintlich, vermutlich, vielleicht die größte Waldrodung Deutschlands, also dass man das einfach weiter bekannt macht auch, dass immer mehr Leute davon erfahren, dass Leute, die Verbindung haben zu irgendwelchen NGOs oder Verbänden oder Netzwerke haben, dass die Info gestreut wird, Kontakte zur Presse, dass noch mehr in den Medien darüber berichtet wird, dass einfach dieses in Zeiten des Klimawandels so viel Wald geopfert werden soll, dass das einfach ein No-Go ist und ein Überschreiten von einer roten Linie und dass da massiv auch Leute informiert sind und sich dagegen positionieren.
Das war ein schönes Schlusswort. Fand ich auch. Oder gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, was ihr noch irgendwie mitteilen müsstet, wollt, könnt?
Nö, außer dass wir euch beiden auch viel Erfolg wünschen für diesen kritiklosen Podcast. Wir sind auch von der Idee begeistert und freuen uns, dass wir hier den Raum haben, über das Projekt zu reden. Und es ist ja sehr sympathisch, dass ihr hier wart heute.
Ja, und jetzt, nachdem ihr uns hier im Podcast hattet, wünschen wir euch umso mehr Erfolg.
Danke, danke. Ja, gleich, können wir alle so zurückgeben. Ja.
War ein echt schönes Gespräch. Vielen Dank.
Ja, danke. Wie immer, wenn es Fragen zu der Episode gibt, fragen@kritiklos.de.
Dann versuchen über die Webseite. Dann versuchen wir das zu beantworten. Wenn nicht, fragen wir euch nochmal.
Ja, und wer von den Hörern Fragen an uns hat, über diese Website findet sich auch der Zugang zu uns, um uns Fragen zu stellen.
Also ich denke, die Fragen leiten wir gleich an die weiter, oder?
Oder so.
Es sei denn, es ist die Frage nach dem T-Shirt.
Die beantworte ich gerne.
Ja. Alles klar. Link findet ihr in den Shownotes. Vielen, vielen Dank.
Ja, gut. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Ciao. Ciao.
Ja, lass uns starten.
Ach, keine Ahnung. Handy ist lautlos?
Das wäre. Handy ist lautlos, ist immer eine gute Idee, ja. Also so darfst du nicht sitzen.
Oder Flugmodus.
Lautlos reicht völlig aus.
Ja. Na denn? Du wolltest beginnen.
Fertig.
Einfach Stopp drücken.